Parkum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 30. Juli 2026.
Hallo Heike, da bist du ja Gott sei Dank.
Ach, da bin ich wieder. Ich bin nicht gleich wieder abgehauen nach einer Folge. Nee, da bin ich wieder. Hat mir so einen Spaß gemacht letzte Woche. Es war wieder so interessant. Ich kann ja mal kurz, wir haben gerade überlegt, worüber reden wir heute. Das machen wir mal kurz vorher. Das können wir ja, so viel Transparenz darf sein. Wir reden auf jeden Fall über das Missionieren, haben wir uns vorgenommen. Wir haben ja beide so ein bisschen auf die, sagen wir mal, auf den Deckel bekommen.
Richtig.
Beim Thema Missionieren. Hm. Dann hast du gerade gesagt, irgendwie nicht nur Merz baut ständig sein Kabinett um, sondern der Papst muss auch irgendwie umbauen, ne? Aber kommt nicht aus dem Quark, habe ich das richtig verstanden?
Mhm.
Kannst du mir gleich erklären? Und was gibt's noch? Was müssen wir dringend besprechen aus Rom?
Assisi, die Stadt des heiligen Franziskus, müssen wir noch besprechen.
Ah, und da liegt doch auch hier unser Carlo Acutis, oder wie er heißt. Liegt er da
genau.
Nicht auch?
Genau, ja. Carlo und der Papst besucht Assisi. Und das ist hoch umstritten. Da gibt's richtig Ärger. Ja, da gibt's richtig Ärger.
Okay, steigen wir damit ein und womit steigen wir ein?
Na, also fang doch erst mal damit an, seine Heiligkeit hat seinen Urlaub beendet.
Oh, jetzt schon. Warum?
Ja, also überraschend. Er ist also zurückgekommen aus Castel Gandolfo und alle haben gedacht, naja, er kommt wieder zurück nach Rom, deswegen, weil es eine Generalaudienz gibt. Aber nein. Die erste Generalaudienz ist erst am 5. August. Es gibt keine Audienzen. Er muss aber trotzdem nach Rom, weil er muss jetzt langsam mal seine Leute feuern.
Ach so, ja, das ist das mit dem Umbau. Also er muss seine Leute feuern. Warum muss er Leute feuern? Sind die nicht brav? Sind die... Sind das noch Leute, die seit 100 Jahren da sitzen und er will da andere haben? Oder was ist da los?
Es ist ganz einfach. Einige von ihnen muss er austauschen, weil die einfach zu alt sind.
Okay, zu alt bedeutet im Vatikan was? 100?
75.
Ja. Ach, 75, okay, gut.
Also im Vatikan gibt es eine ganz interessante Regel. Das ist eine hochinteressante und sehr, sehr spannende Regel. Und zwar muss jeder Bischof, natürlich auch jeder Kardinal, mit dem Erreichen des 75. Lebensjahres seinen Rücktritt anbieten. Also bis 75 wird gearbeitet und dann sagt der Betreffende so, jetzt ist Schluss, ich bin alt, ich biete meinen Rücktritt an. Und dann passiert was total Spannendes. Normalerweise würde man denken, 75-jähriger Mann bietet Rücktritt an, das ist ja total langweilig. Nein, ist es nicht. Es ist total spannend, weil dann kann man endlich mal erkennen, was der Papst wirklich denkt.
Ach so, weil er dann jemanden hinsetzt, der nach seiner Fasson sozusagen.
Nein. Viel besser. Ja? Es ist so, wenn du bist jetzt ein älterer Herr. Ja. Du hast keine Familie in der Regel.
Ein muss ein wahnsinnig gemütliches Leben als älterer Herr ohne Familie sein, ja?
Du hast also auch keine Frau.
Na, um Gottes Willen, ja.
Keine Kinder. Du hast also viel Zeit. Und diese Zeit hast du verbracht, indem du also Bischof oder Kardinal warst. Jetzt wirst du 75 Jahre alt. Du musst deinen Rücktritt anbieten. Und möchtest du deinen Rücktritt anbieten?
Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich machen soll den ganzen Tag.
Genau, das ist der springende Punkt. Alle, ich würde mal sagen, nicht wirklich alle, aber 90% der älteren Herren, die ich kennengelernt habe, haben alle das Gleiche gesagt, haben gesagt, ach Andreas, dann werde ich bald 75 und dann kann ich endlich in Rente gehen. Und sobald sie die Kaffeetasse ausgetrunken hatten während des Gesprächs, sagten sie dann immer, naja, aber man braucht mich ja. Deswegen kann ich ja leider noch nicht in Rente gehen, das wird sich dann ja zeigen. Also dieser alte 75-jährige Mann, das betrifft alle Kardinäle, alle Bischöfe, aber vor allem ist es wichtig im Vatikan. Im Vatikan sitzen sie also da, waren Kardinal, gucken auf den Kalender, denken, Mist, ich werde 75. Ich muss meinen Rücktritt einreichen. Also reichen sie den Rücktritt ein. Und jetzt hoffen sie darauf, dass der Papst sagt, nee, mein Lieber, du bist der Größte.
Unersetzlich. Ja.
Du bist der Schönste. Ohne dich geht gar nichts. Also wir müssen hier den Laden schließen, wenn du gehst. Deswegen hoffen sie darauf, dass der Papst den Rücktritt ablehnt.
Okay, und dann könnten die theoretisch bis 100 durchmachen. Oder?
Nein, aber sie kriegen, also es kommt dann so ein bisschen drauf an, wie sehr der Papst sie mag. Wenn er sie sehr mag, kriegen sie 3-4 Jahre mehr, dann können sie im Amt bleiben, bis sie 80 werden. Oder bis sie wirklich so alt sind, dass sie den Job nicht mehr können. Aber erwartet wird von dem Kardinal, dass der Papst den Rücktritt ablehnt. Also sagt, heil, mein Lieber, also ohne dich geht hier überhaupt gar nichts.
Kann ich nachts nicht einschlafen. Ja, gut.
Genau. Und das Problem ist jetzt, wenn der Papst den Rücktritt sofort annimmt, dann heißt das, Gott sei Dank sind wir dich endlich los. Auf Wiedersehen. Hau ab. Du bist schon viel zu lange in diesem Amt. Deswegen ist diese Rücktrittsgeschichte, man würde ja sagen, ach, das macht ja nichts, tritt man mal zurück, ein 75-jähriger Mann, der will ja sowieso. Das ist jetzt bei einem Politiker was völlig anderes. Natürlich kann, ihr hattet in Deutschland ja diese schöne Geschichte mit dem ehemaligen Gesundheitsminister Herrn Spahn.
Ja, genau. Und dann noch ein Verkehrsminister wurde entlassen und dann wurde noch gesagt, ach, dann wird's der. Dann hat der gesagt, ach nee, will ich gar nicht werden. Dann wurde ein anderer gesucht und so. Und jetzt, aktuell sind alle irgendwie gerade in der CDU not so amused about Friedrich Merz. Aber gut, das hängt eben damit zusammen. Und das könnte jetzt Papst Leo auch passieren?
Nein, ich wollte damit sagen, wenn jetzt Herr Spahn zum Beispiel zurücktritt, dann kann er ja verkünden, das hat er ja auch getan, ich kümmere mich jetzt um meine Familie, meinen Mann, mein Kind. Man kann ja von dieser Geschichte halten, was man will, aber es ist ja normal, dass der Politiker sagt, wenn ich zurückgetreten bin, wenn er keine Familie hat, kann er ja sagen, ich kann jetzt endlich mit meiner Freundin Luxusurlaub machen, oder ich gehe mit meinem Freund golfen oder was
oder
auch
in den
immer.
Vorstand von irgendeiner fiesen Firma gehen, wo ich ganz viel Geld verdiene. So.
Genau, aber der Kardinal kann das ja alles nicht. Der kann ja weder zu seiner Freundin gehen in der Regel, noch zu seinem Freund.
Der sitzt hat ja noch nicht mal einen Hund, oder? Hat er einen Hund oder eine Katze? Auch nicht?
Ganz, also Ratzinger hatte eine Katze, aber Hunde und Katzen sind im Vatikan sehr selten. Das ist doch immer mal eine Sendung machen. Das ist so Hunde und Katzen.
Oh, das ist super, das machen wir. Nächstes Mal vielleicht, ja.
Ja, es gab ein paar ganz berühmte Hunde von Kardinälen, die im Vatikan nicht besonders gern gesehen werden. Aber das erzähle ich dann anderen. Ja. Aber wie gesagt, es geht also darum, der hat keinen Hund und keine Katze, der hat keine Kinder. Deswegen denkt er, so ein Mist, ich trete zurück. So. Und dann kommt diese total spannende Phase. Ich gebe zu, ich bin so ein bisschen gemein. Einige von denen rufe ich dann an und sage, wie geht's Ihnen denn? Alles gut? Und die knabbern dann schon so ein bisschen in den Telefonhörer und sagen, ich habe ja meinen Rücktritt eingereicht. Und dann weißt du, ganz genau, dass er denkt, aber der Papst lädt ihn ja garantiert ab, ist ja völlig klar. Also deswegen ist diese ganze Geschichte, von der von außen sieht das so aus, naja, der Kardinal tritt zurück. Ich habe eine, übrigens für Journalisten ist es ein Wahnsinnsglücksfall. Ich weiß, das sollte ich gar nicht erzählen, aber das tue ich trotzdem. Du musst ja in Deutschland als Journalistin hart arbeiten. Ich im Vatikan muss das nicht. Ich sitze die ganze Zeit auf der faulen Haut. Aus einem ganz anderen, einfachen Grund, ich habe gegenüber dir einen riesen Vorteil, weil wenn du jemanden anrufst, also in deiner Sparte, möchte da jetzt nicht länger drüber reden, über welche Themen du da besprichst, aber ich weiß, das sind ja manchmal ganz schöne Schweinereien.
Das stimmt also, überhaupt gar nicht. Das ist alles nur Aufklärung. Ja. Okay, also du willst sagen, wenn ich jemanden anrufe, habe ich es schwer und wenn du jemanden anrufst, hast du es leicht?
Richtig, wenn du jemanden anrufst und willst über irgendwelche Schweinereien reden, dann sagen die ja, meine Frau hat gerade zu mir gesagt, kannst du bitte dich mal ums Essen kümmern, meine Kinder müssen in die Schule. Meine Freundin hat gerade gesagt, komm doch mal her. Also es gibt Dinge, die Menschen dann ablenken. Wenn du den zurückgetretenen Kardinal anrufst, dann hat er immer Zeit. Scheißegal. Ja,
das stimmt. Ich muss aber kurz da Einspruch erheben, weil die Leute, die ich anrufe, wenn ich frage, darf ich sie für den Spiegel interviewen oder den Tagesspiegel, was weiß ich, sagen sofort, natürlich ja. Und das sind ja auch ExpertInnen, die ich da interviewe zu bestimmten Themen. Also denen macht es im Gegensatz zu dir nichts aus, zum Beispiel über partnerschaftliche Dinge zu sprechen. Deswegen sagen die immer alle sofort ja. Und alles, was die Leute mir so unter der Hand erzählen, das anonymisiere ich natürlich, genau wie du auch. Wenn du weißt, wer mit welchem Kardinal bestimmte Dinge getan hat, dann würdest du ja nie die Namen nennen. Aber gut, also du hast es gut, weil bei dir quatschen die sich aus und weinen sich aus sogar.
Nein, ich wollte nur sagen, der Vorteil ist nicht daran, dass sie mich mehr mögen oder dich mehr mögen. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, du hast das Problem, dass die Leute, mit denen du sprichst, noch andere Sachen machen müssen.
Das ist
einkaufen
richtig.
Gehen, Müll rausbringen, mit ihrer Frau reden, mit ihrem Mann reden.
Leben.
Der Kardinal, der zurückgetreten ist, der sitzt in seiner Bude und hat absolut gar
aber
nichts.
Der könnte doch beten, der könnte doch die Bibel noch mal von vorne bis hinten und wieder zurück und er kann
und bereitet
beichten
Vorträge
und singen.
Zu, aber er hat natürlich im Gegensatz zu einem normalen Familienvater wahnsinnig viel Zeit.
Ehrenamt, ganz wichtig, Ehrenamt.
Machen die alles Mögliche. Trotzdem, du weißt, so eine Ehe, die schluckt sehr viel Zeit. Auch wenn man etwas älter wird, dann noch mehr Zeit. Dann sagt man, hast du deine Pillen schon genommen?
Und, genau, hast du. Nein, ich sage jetzt nichts. Gut, also okay. Wir müssen mal hier beim Thema bleiben. Also wer hat jetzt alles seinen Rücktritt eingereicht und wer wartet jetzt? Ja, wer wartet jetzt auf Antwort und was sagt denn jetzt der Papst?
Das Ganze ist deswegen so spannend, weil die ganzen Leute, die wissen, dass sie zu alt sind, haben gehört, oho, der Papst seine Ferien beendet.
Ah, und jetzt warten sie.
Aber der Papst macht keine Generalaudienz. Das heißt, oho, oho, der muss sich um irgendetwas kümmern, das so wichtig ist, dass er seinen Urlaub abbrechen musste und rund zurück nach in den Vatikan fahren bei dieser Wahnsinnshitze. Da sind ja auch deutlich über 35 Grad. Aber es ist zwar wahnsinnig wichtig, es ist so wichtig, dass er noch nicht mal eine Generalaudienz macht, aber in den Vatikan kommen muss. Und etwas, was so wichtig ist, kann eigentlich nur die Spitzenpositionen der Kirche betreffen.
Okay, und welche sind das denn jetzt?
Einige sind kein großes Problem. Andere sind ein großes Problem. Päpste haben ein wichtiges Problem, und zwar ist das ihr zweiter Mann, der Kardinalstaatssekretär.
Kardinalstaatssekretär. Okay, wie wäre das jetzt vergleichbar mit bei uns so im Kabinett? Wäre das jetzt so ein Bundeskanzleramtschef oder?
Also im Vatikan ist die Rangfolge ist ganz einfach im Vatikan. Deswegen ist der Vatikan ja auch so spannend, deswegen mache ich das auch so gerne. Weil der Chef, von dem weiß ja keiner, ob es den gibt.
Mhm. Also ja, das ist richtig, ja, aber die glauben ja schon, dass es den gibt.
Natürlich, aber der Bundeskanzler, da kannst du hingehen, kannst ihm die Hand geben, kannst sagen, was sollen wir hier machen, was sollen wir da machen, und der Bundeskanzler sagt dann was. Aber der Chef im Vatikan ist der liebe Gott.
Ja, okay, aber ich rede jetzt eigentlich eher vom Papst als Chef.
Und der liebe Gott sagt dem Heiligen Geist, wen er als Papst wählen soll. Deswegen ist der Papst jetzt nicht wirklich der Chef, sondern sozusagen nur ein Beauftragter.
Ja, aber dann kann er ja auch sagen, wenn da sich jemand beschwert, dass der Rücktritt angenommen wurde, kann er sagen, ist ja nicht meine Entscheidung, kam von oben.
Genau, du hast ein wahnsinnig wichtiges Problem im Vatikan erkannt.
Ach so.
Das ist ja der springende Punkt. Der springende Punkt ist, dass Päpste in ihrer Geschichte immer wieder gesagt haben, Jungs, ich würde das alles ganz anders machen. Mhm. Aber der liebe Gott, der will es nur mal so und so.
Das ist ja total einfach. Das ist ja super. Das ist ja so wie in der Erziehung, wenn die Mutter sagt, du zu dem Kind, ja, ist ja eigentlich auch okay, wenn du da jetzt zur Übernachtungsparty gehst, aber Papa will das nicht.
Genau.
Das ist also, ja gemein. Das ist ja richtig.
Wieso ist das ein fantastisches?
Das ist ein super Instrument, um jegliche Verantwortung von sich wegzuschieben.
Genau. Ich habe mal eine Zeit lang Vorträge gehalten bei Wirtschaftsunternehmen. Und ich habe mit denen ganz oft über diesen Punkt geredet, weil im Wirtschaftsunternehmen sagte jeder Manager, ganz wichtig, Verantwortung übernehmen.
Mhm.
Ich sage immer, totaler Blödsinn. 2000 Jahre lang funktioniert das Prinzip, keine Verantwortung übernehmen. Großartig.
Ja.
Viel besser.
Ja, wir sehen ja, wie es bergab geht mit der katholischen Kirche. Von daher
viel besser als Verantwortung übernehmen. Ja. Also pass mal auf, es ist doch ganz einfach so.
Ja.
Der Papst kann sagen, okay, viele westliche Gesellschaften haben sich so entwickelt, dass man sagen kann, die Herabsetzung von Menschen einer anderen sexuellen Orientierung ist nicht okay. Das widerspricht den Menschenrechten. Mhm. Wie jemand sexuell orientiert ist, sein Bier. Kann er machen, was er will. Okay, jetzt kann der Papst sagen, ich finde das eigentlich auch. Ich finde das super.
Aber?
Viel mehr Toleranz gegenüber Menschen anderer sexuellen Orientierung. Aber der liebe Gott will das ja nicht. Das ist ja das Problem. Weil der hat ja zu Paulus gesagt, also hör mal zu. Das gilt jetzt für ganz viele andere Fälle auch, wo ein Papst sagen kann, okay, es gibt wahnsinnig intelligente Frauen, die predigen sollen.
Aber Gott
super.
Will das nicht.
Aber der liebe Gott will das ja nicht.
Also soll mal die liebe Göttin fragen da oben, die sieht das anders.
Ich hätte das ja gern gemacht, aber in der Hierarchie, also verstehst du?
Und aber es so gibt wird sich ja die Kirche nie verändern. Aber sag mal, wenn da jetzt
Warte, da bin ich jetzt ganz anderer Meinung, weil ich finde, deswegen funktioniert sie so gut. Ich sag dir noch ein Beispiel. Alle 5 Jahre müssen die Bischöfe nach Rom kommen und müssen hier zu ihrem Chef. Ist ja ganz normal, auch ein Landeschef in Deutschland trifft sich mit dem Bundeskanzler, dann sagt der Bundeskanzler bei dir in Nordrhein-Westfalen, was machst du denn da so? Oder jemand aus Sachsen sagt dann, also wir machen das so. Also der muss auch bei seinem Chef ab und zu mal antanzen, zumal der Bundeskanzler nicht wirklich der Chef des Landeschefs ist. Aber okay, so. Wenn jetzt der Bischof nach Rom kommt, würde man ja denken, naja, der muss zu seinem Chef, dem Papst. Aber die Päpste waren so schlau zu sagen, nein, 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 der kommt gar nicht zu mir. Der Besuch heißt nicht Besuch beim Papst. Der Besuch in Rom heißt Besuch ad liminam. Das bedeutet an der Schwelle des Grabes des heiligen Petrus. Das heißt, der Bischof muss sich nicht bei mir rechtfertigen, Papst gewählt, ich komme aus Amerika. Der muss sich bei Petrus rechtfertigen, das ist der Mann, von dem Jesus gesagt hat, ich gebe dir die Schlüssel des Himmels. Das heißt, du musst nicht zu irgendeinem Chef, sondern du musst zu dem mega, hyper, duper, super Chef, von dem der Papst nur sein Stellvertreter ist. Verstehst du?
Ja gut, aber jetzt könnte aber ja der Papst eigentlich machen, was er will und kann sich immer auf den Heiligen Geist berufen. Also genau. Er kann auch einfach sagen, queere Menschen, super, wenn wir jetzt mal hier ein bisschen mehr integrieren und Ehe ist erlaubt und keine Ahnung, Frauen an die Macht, könnte er ja auch sagen und sagen, das hat mir der liebe Gott eingeflüstert. Könnte er theoretisch tun.
Nein, das, also das würde ein, er müsste also eine Erscheinung.
Also, du glaubst also, der erscheint jetzt, der liebe Gott erscheint jetzt und sagt übrigens hier, dein neuer Kardinalstaatssekretär, wie das alles heißt, ist jetzt übrigens der und der und nicht mehr der und der. Glaubst du das wirklich?
Nein, natürlich nicht. Ich wollte nur sagen, also wir schweifen jetzt gerade ganz furchtbar ab. Also der Papst kann bestimmte Sachen, die in der Geschichte der katholischen Kirche festgelegt sind, nicht verändern. Wenn sich der Papst auf den Petersplatz stellen würde und würde sagen, Maria war keine Jungfrau, ist er nicht mehr der Papst. Weil die Kardinäle sagen könnten, er widerspricht einer grundlegenden Weisheit, einem Dogma Gottes.
Ach so, der Papst, Dogmen. Ja, okay, die Dogmen. Mhm.
Also wenn der Papst was macht, was der liebe Gott nicht will, fliegt er raus.
Da könnte man jetzt natürlich viel hinterfragen, woran man erkennt, was er will und was nicht und wo diese Quellen herkommen und ob das Märchenbücher oder heilige Schriften sind. Aber gut, das führt zu weit. Wir wollen ja reden über diese neuen Stellen, die geschaffen werden. Also eigentlich können wir sagen, dir dadurch, dass immer noch nichts entschieden ist, das heißt eigentlich nur, dass der liebe Gott ein bisschen braucht, um sich jetzt unserem Leo erkenntlich zu zeigen und zu sagen, was er tun soll. Möchtest du mir das damit sagen?
Nein.
Nein,
was ich sagen möchte ist, ich wollte doch nur sagen, also, Papst kommt zurück. Alle zittern, weil sie denken, jetzt fliegen wir raus. Papst hat aber natürlich eine Entscheidungsgewalt, aber Papst kann nicht, so wie du das sagst, entscheiden, was er will. Weil liebe Gott hat gesagt, das läuft so und so läuft's nicht. Okay, so sind wir uns einig.
Ja, genau. Richtig? Und was hat denn jetzt der liebe Gott gesagt? Offensichtlich ja noch nichts, sonst hätte er was entschieden.
Nein, zu den Personalentscheidungen muss der Papst sich jetzt langsam mal durchringen. Ja, und es gibt ein paar, die sind jetzt ganz einfach. Eine hatte ich schon gesagt. Also nochmal, die Firma funktioniert so. Oben ist der Chef, lieber Gott. Okay, ja. Dann kommt der Papst, Einheit aller Christen. Okay, dann kommen die vielen Kardinäle. So, und jetzt kommt unter den vielen Kardinälen sozusagen als einer der wichtigsten, das ist der sogenannte Substitut. Den sieht der Papst jeden Tag, mit dem macht er alle wichtigen Geschäfte. Ganz, ganz wichtiger Posten. Danach kommt der Kardinalstaatssekretär, das ist sozusagen der Chefdiplomat. Also das ist der also die ganze Außenpolitik machen muss, mehr oder weniger.
Eine Mischung aus Bundeskanzleramtschef und Außenminister.
Genau. Und dieser Kardinalstaatssekretär und der Papst haben nun in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Krach gehabt. Also nehmen wir mal an, ganz berühmter Krach war, Johannes Paul II. Wird gewählt, Kardinalstaatssekretär ist Casaroli, Agostino Casaroli hieß der. Agostino Casaroli war der Meinung, dass Willy Brandt ein ganz schlauer Mann war.
Stimmt ja auch.
Stimmt, fand ich auch. Und Casaroli wollte eine Ostpolitik. Der nannte die sogar Ostpolitik nach Willy Brandts Versuch, eine Annäherung an die Sowjets. Ostpolitik. Johannes Paul II. Fand viele Sachen nicht gut. Also nicht zu Gott beten, kurze Röcke, schulterfreie Blusen. Viele der Sachen fand er nicht gut. Aber besonders schlecht fand er Kommunisten.
Noch schlimmer als schulterfreie Kleider. Gut.
Genau, also Kommunisten ganz schlecht. Deswegen wollte Johannes Paul II. Diese Linie von Agostino Casaroli, eine Annäherung an den Kommunismus, überhaupt nicht. Er hat gesagt, das, was du da machst, alles Mist. Es gab eine ganz berühmte Episode, ich habe mal einen Film gemacht für Arte, da haben wir das nachgestellt. Agostino Casaroli hatte eine Hausangestellte und die schenkte ihm eine Muttergottesstatue. Und sagte, also lieber Kardinal, wenn Sie also ein Abendessen machen mit Ihren ganzen wichtigen Gästen, dann stellen wir die Muttergottesstatue doch so hin, dass alle die immer sehen können. Also stellte die Ordensfrau diese Muttergottesstatue so hin, dass sie den Tisch genau im Blick hatte. Der Haken an der Sache war, es in der Muttergottesstatue war eine Kamera und ein Mikrofon.
Ach, das hatten wir mal besprochen, ich erinnere mich.
Und die funkte alles das, was am Tisch von Casaroli passierte, in die russische Botschaft. Als das rauskam, rastete Wojtyla aus und sagte, du mit deiner ganzen Annäherung, das ist alles Mist, also das will ich alles nicht, die brüllten sich an. Und irgendwann tauschte der Papst den Staatssekretär aus und sagte, Casaroli, ciao, ich brauche jemand Neues.
Okay, beziehungsweise der Heilige Geist hat ihm das gesagt, weil das kann er ja nicht allein entscheiden.
Ja, hat sich das überlegt, der Heilige Geist hat auch was dazu gesagt und dann flog Casaroli raus. So, und das ist deswegen, ist das ein so wichtiger Posten. Mhm. Jetzt kommen wir zum deutschen Papst Benedikt XVI. Der hatte auch einen Kardinalstaatssekretär und diesen Kardinalstaatssekretär kannte er, weil die beiden zusammen in der Glaubenskongregation zusammengearbeitet hatten. Also die kannten sich, waren befreundet, den macht er zum Kardinalstaatssekretär. Der Haken an der Geschichte ist, der war in Italien nicht so besonders, soll ich das sagen?
Beliebt.
Der war gar nicht unbeliebt. Im Gegenteil, das war sein Problem. Der war ein bisschen zu beliebt.
Aha, oh, beliebter als er.
Nein, das war auch nicht das Problem, sondern war auf eine Art und Weise beliebt, die für einen so, wie soll ich das sagen, ehrenvollen Posten wie den des Kardinalstaatssekretärs jetzt nicht besonders toll ist.
So, jetzt eierst du aber wieder rum. Das bedeutet, die Frauen rannten ihm die Bude ein, oder was meinst du jetzt?
Nein!
Was, wie meinst du das denn jetzt mit beliebt oder unbeliebt? Ich verstehe das nicht.
Der kommentierte Fußballspiele.
Aha. Aha, und was ist jetzt daran das Problem?
Also, pass auf, wenn du ein Kardinalstaatssekretär bist, dann bist du der Chef der Diplomatie, dann triffst du dich mit Präsidenten, mit Kanzlern, dann hältst du Predigten, dann redest du über den lieben Gott, über Jesus von Nazareth, über Gut und Böse.
Aber nicht über Fußball.
Und wenn dir jemand sagt, der Typ, bevor der gestern eine Predigt gehalten hat von dem amerikanischen Präsidenten über Gut und Böse, hat gerade noch ein Fußballspiel kommentiert, dann werden die alle sagen, oh Gott, wie kann der Papst eine solche Pfeife zum Kardinalstaatssekretär machen?
Wenn er es gut macht. Naja, egal. Okay, also der kam da nicht so gut an beim Papst.
Der kam nicht so gut an, deswegen hat man gesagt, naja. Jetzt kommt Franziskus. Und Franziskus war ja, wie du weißt, ein Revoluzzer. Hat ja ganz viele Sachen selber gemacht, ganz viele Sachen selber entschieden und auch in der Außenpolitik eigentlich alles selber gemacht. Das Staatssekretariat fühlte sich total genervt, weil deren Job ist ja eigentlich, Beziehungen zu vielen Staaten zu unterhalten. Wie genau, das Außenministerium.
Kurz, ja, kurze Frage. Wenn du neuer Papst wirst, dann erbst du aber diesen ganzen Kladderadatsch mit. Das heißt, wer da Kardinalstaatssekretär war, den hast du erstmal eine Hacke und kannst dir natürlich nicht einfach so wie bei einer Regierungsbildung sagen, ich nenne mir jetzt neun, sondern die sind das mehr oder weniger auf Lebenszeit, bis sie 75 sind. Es sei denn, sie bauen Mist und kommentieren Fußballspiele.
Nein, funktioniert so, du hast schon recht, die übernehmen die Leute, aber eigentlich verfallen alle Ämter mit der Wahl eines neuen Papstes. Normalerweise gibt es eine Übergangsregelung. Offiziell ist der Kardinalstaatssekretär nicht mehr im Amt. Der Papst kann aber sagen, pass mal auf, für eine Übergangszeit bleibst du jetzt Kardinalstaatssekretär, bis ich einen neuen habe. Wenn die schnell reagieren, passiert das nach drei, vier Monaten, sagen die zum Kardinalstaatssekretär, du passt mir nicht, ciao. Mhm. Was den jetzigen Kardinalstaatssekretär angeht, Parolin, den hatte Franziskus geholt, weil es ein erfahrener Diplomat war und weil er gesagt hat, Außenpolitik mach sowieso ich.
Gut.
Parolin kann mich mal. Und seine Außenpolitik, weißt du ja, war arme Länder, arme Länder, arme Länder, arme Länder, arme Menschen, arme Menschen, arme Menschen, arme Menschen. Der hat sich vom Staatssekretariat überhaupt nichts vorschreiben lassen. Der Staatssekretariat kam dann immer wieder an und sagt, Heiliger Vater, der amerikanische Präsident hat sie eingeladen, der Bundeskanzler aus Deutschland hat sie eingeladen, der Staatspräsident Frankreichs hat sie eingeladen, der englische König hat sie eingeladen. Franziskus hat gesagt, das ist mir alles völlig Schnurzpiepe. Ich will nach Madagaskar, in das ärmste Land der Welt. Ich will nach Burma, das ehemalige Burma. Und all diese Länder wandten sich dann natürlich irgendwann nicht mehr ans Staatssekretariat, sondern an den Papst. Und haben gesagt, passen Sie mal auf, Heiliger Vater, wir sind auch ein tierisch armes Land. Myanmar, und dann gab es also Länder, was weiß ich, Mosambik. Jetzt sind die aber nicht zum Staatssekretariat gegangen und haben gesagt, also es wäre toll, wenn der Papst käme, weil wir haben echt Schwierigkeiten. Sondern die sind gleich zum Papst gegangen und haben gesagt, Staatssekretär zählt ja sowieso nichts. Heiliger Vater, kommen Sie doch zu uns.
Und dann war Parolin beleidigt und konnte noch mehr in seinen Orgasmus- und Kussbüchern lesen, richtig?
Nein,
das Parolin war doch
ist
der,
nicht,
ne?
Nein.
War das nicht der?
Nein, der heißt Fernandez.
Ach, was war Fernandez? Ich dachte, das wäre Parolin. Siehst du, die kriegt die alle durcheinander. Gut, also, dass wir sprechen. Ja.
Siehst du. Parolin also, und der macht aber in seiner Amtszeit einen, wie viele im Vatikan finden, gravierenden Fehler. Der Papst sagt, pass mal auf, die richtig wichtigen Sachen mache ich alle selber. Also arme Länder kümmere ich mich drum. Ich will nicht in irgendwelche Länder eingeladen werden. Vergiss das alles, interessiert mich nicht. Aber bitte kümmert euch um unser Problem mit China. Da gibt es ein großes Problem. Weil der Vatikan die Volksrepublik China nicht anerkennt. Aus Sicht des Vatikan gibt es die nicht. Der Vatikan hat diplomatische Beziehungen nur mit Taiwan. Diese kleine Insel Also so klein ist die Insel ja gar nicht. Also da gibt es eine Insel, die, und du weißt ja, Chiang Kai-shek ist damals aus der Volksrepublik China abgehauen. Es hat einen Bürgerkrieg gegeben. Mao in der Volksrepublik China, Chiang Kai-shek haut dann ab, geht nach Taiwan. Egal wie auch immer, Vatikan sagt, kommunistische China gibt's nicht. Unsere diplomatischen Beziehungen sind nur zu Taiwan. Beijing, also die Chinesen, sagen, wer Beziehungen zu Taiwan hat, kann nichts mit uns zu tun haben. Weil China, wie du weißt, eine wahnsinnig wichtige Wirtschaftsmacht ist, haben alle anderen gesagt, okay, Chinesen, alles gut, wir haben nichts mehr mit Taiwan zu tun. Wir machen jetzt alles mit euch, bis auf den Vatikan. Die sind immer noch, erkennen immer noch die Volksrepublik China, die haben keinen diplomatischen Austausch, es gibt keinen Nunzius in Peking, also in Beijing, es gibt keinen Botschafter der Chinesen im Vatikan, also gibt's alles nicht. Und das sollte Parolin klären.
Wie viele Katholiken gibt es denn eigentlich in China? Das sind bestimmt doch auch nicht ganz wenige bei so einem Riesenland, oder?
Nee, die Schätzungen liegen so bei 20 bis 30 Millionen. Oh. Und ja, das sind relativ viele. Und, und natürlich haben Länder wie China Probleme mit kleinen Gruppen, die sich gut organisieren. Du weißt ja, die katholische Kirche hat in Polen maßgeblich dazu beigetragen, dass schließlich die Mauer gefallen ist, weil die das ganze Regime auseinandergenommen haben. Das sehen die Chinesen natürlich mit einem extremen Argwohn, die Kirchen. Und jetzt haben viele Kardinäle, zum Beispiel ein ganz berühmter älterer Kardinal von Hongkong, gesagt, die katholische Kirche, der Vatikan darf auf keinen Fall gegenüber Beijing, gegenüber Peking einknicken, sondern wir müssen aufrecht bleiben und sagen, wir sind die katholische Kirche. Dann hätte man sagen können, Jungs, ganz einfach, wir ernennen die Bischöfe, daraus machen wir einen Riesenfass auf, wenn solche Deppen wie zum Beispiel die Jungs von den Pius-Brüdern anfangen, eigene Bischöfe zu ernennen, da schmeißen wir die alle raus. Also Bischöfe ernennen wir, Feierabend. Mhm. Jetzt hat der chinesische Staat gesagt, Bischofsernennungen in China ist ein Eingriff in unser Land. Wollen wir nicht. Dann hat der Papst gesagt, Jungs, hört mal zu, das Problem hatten wir schon mal in Deutschland im Mittelalter, da wollten die Kaiser auch Bischöfe ernennen. Wie hat das geendet? Die mussten nach Canossa kommen, sich in den Schnee setzen, um Verzeihung bitten. Wir haben mit Mathilde von Canossa in diesem warmen, schönen Turm gesessen, schnucklige Frau an unserer Seite, alles war gut. Ihr müsst damit leben, dass wir die Bischöfe ernennen. Und dann haben die Chinesen gesagt, von wegen. Und jetzt wird's interessant, weil jetzt hätte der Papst und Herr Parolin hart bleiben können und sagen können, Jungs, unsere Regeln sind die Regeln, die gelten auf der ganzen Welt. Die gelten für die Pius-Brüder. Wer die Bischöfe ernennt, ohne dass der Papst ernannt hat, ist Feierabend. Mhm. Weil die ganze Welt teilen wir ein und nicht ihr. Das haben die Chinesen aber nicht mitgemacht. Und dann hat sich der Vatikan auf ein Geheimabkommen eingelassen. Das ist nie veröffentlicht worden. Mhm. Das ist eine der größten Kritiken an der Amtszeit von Herrn Parolin, dass man sagt, wieso ist ausgerechnet die Kirche, die ja nun sozusagen den Auftrag der Wahrheit hat, den Auftrag der Transparenz hat, dass die kann doch nicht irgendwelche Sachen mauscheln. Also was weiß ich, dass der Autohändler an der Ecke irgendwas mauschelt. Ja, passiert. Aber dass die katholische Kirche hintenrum irgendwas mauschelt und geheim...
Würden uns noch ein paar andere Beispiele einfallen, Thema Missbrauch, aber das lassen wir jetzt an dieser Stelle. Aber also das bedeutet, der Vatikan ist in gewisser Weise eingeknickt gegenüber China und China darf weiter die Bischöfe selbst ernennen?
Richtig.
Das steht da quasi drin in dem, was man aber nicht weiß, was drin steht.
Richtig. Was in dem Geheimabkommen drin steht, weiß niemand. Mhm. Interessanterweise, das finde ich immer sehr lustig, veröffentlicht der Vatikan aber immer, wenn das Geheimabkommen verlängert wird.
Oh, ungünstig, ja.
Also jetzt gehe ich mal, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber du kennst ja aus deinem Bereich vielleicht, Männer und Frauen haben außerehelichen Beziehungen und versuchen das geheim zu halten. Es wäre ja idiotisch, wenn die dann zusammen eine Erklärung abgeben und sagen,
Die Affäre geht weiter.
Genau, unsere Affäre geht jetzt 2 Jahre weiter. Wir würden alle sagen, okay, was denn jetzt? Wollt ihr das geheim halten? Dann Klappe halten. Wenn ihr es nicht geheim halten wollt, warum sagt ihr dann, unsere Affäre geht 2 Jahre weiter.
Ja, ist ein bisschen unklug, das stimmt. Aber sag mal, was wäre denn die Alternative gewesen? Wäre es nicht den katholischen Christen, den Katholiken in China ganz schön an den Kragen gegangen dann? Also gab es da nicht auch irgendwie so schon Kirche im Untergrund und so weiter vorher? Weil das ist ja nicht so leicht da.
Genau, es gibt also 2 Kirchen. Es gibt die Staatskirche, die chinesische katholische Staatskirche. Und es gibt Katholiken, die wollen mit der Staatskirche nichts zu tun haben, sondern die fühlen sich als Katholiken, die papsttreu sind. Die sind im Untergrund. Gegen die gibt es immer wieder Repressalien, Festnahmen. Es gab einen ganz charismatischen die Benediktiner haben viele Jahre lang sich um China gekümmert und die waren auch in China präsent. Also ich habe mit Benediktinern viel darüber gesprochen und ich weiß, wie die Situation da ist. Da sind Ordensfrauen festgenommen worden, Priester festgenommen. Das ist eine ziemlich heikle Geschichte. Jetzt hast du ja völlig recht, haben einige gesagt, besser ein Geheimabkommen mit China. Und wir schlagen einen Bischof vor oder die schlagen einen vor und wir einigen uns dann irgendwie als gar nichts. Das ist ja die Alternative, dann gibt es ja eine Konfrontation mit China. Die anderen haben gesagt, gegenüber China einzuknicken, das hilft den Leuten vor Ort noch viel weniger. Besonders wichtig war, dass der Kardinal von Hongkong immer gesagt hat, einknicken wollen wir chinesische Katholiken auf gar keinen Fall. Deswegen war dieses Abkommen, China gegenüber zu kuschen, bisschen schwierig.
Ja, und das war jetzt Parolins Ding. Und deswegen ist Parolin jetzt eher so auf der Abschussliste. Habe ich das jetzt richtig? Wollten wir da eigentlich hin?
Genau, da wollten wir hin. Wir wollten jetzt dahin zu sagen, wenn der Papst jetzt eine eigene Vision dieser Welt hat und sagt, ich möchte, stelle mir eine Welt so und so und so und so vor. Ich möchte, solange ich das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken bin, die Welt so und so und so verändern. Dann brauche er einen Kardinalstaatssekretär, der genauso tickt wie er.
Okay, aber den kann ihm ja nur der Heilige Geist einflüstern. Das ist ja gar nicht seine Vision, habe ich doch gerade gelernt.
Ja, so ein bisschen hilft der Heilige Geist. Aber jetzt muss sich der Papst die Frage stellen, ist das, was Parolin in den vergangenen Jahren gemacht hat, genau so, wie ich das möchte? Oder ist diese China-Geschichte so kompromittierend, dass viele sagen, weißt du was, mit Parolin kann man verhandeln. Wenn er nicht so richtig will und die Kirche nicht so richtig will, machen sie nachher Geheimabkommen, die stimmen dann schon irgendwann zu.
Okay.
Wenn du jetzt sagst, ich brauche einen Kardinalstaatssekretär, der nicht mit dieser China-Geschichte belastet ins Amt gibt, sondern dem man sagt, der will reine katholische Lehre und da beißt du auf Granit, dann müsste der Papst sagen, Parolin, tschüss, neuer Kardinalstaatssekretär. Und das ist jetzt gerade
Das ist jetzt sozusagen die Frage.
Genau.
Okay. Aber sag doch mal, Leo und Parolin, wie waren denn die bisher so miteinander? Wie ist denn deine Einschätzung? Waren die so knickknack, konnten die gut oder war es von Anfang an belastet?
Ich glaube, dass Leo der 14. selber nicht weiß, was er machen soll.
Aha, weil?
Ich glaube, dass es eine so schwierige Entscheidung ist, dass er zu sagen muss, ich hau da jetzt drauf, dann brauche ich jemanden, dem ich 100% mich verlassen kann, der einen super Job machen wird und er wird sich sehr genau überlegen, ob er so jemanden hat.
Aha.
Wenn er jemanden hat, dann denke ich mal, werden wir in den nächsten Wochen merken, Parolin wird um seinen Rücktritt bitten und der Papst wird einen neuen starken Mann ernennen und dann müssen wir mal gucken, dann geht die Politik des Vatikans in eine neue Richtung. Das kann sein.
Aber ganz kurz, dieser Kreis, aus dem er jetzt jemand Neues suchen müsste, das ist ja sein Vorteil in der katholischen Kirche. Das sind ja alles auf jeden Fall nur Männer ab einem gewissen Alter, die er da sowieso ernennen kann. Das ist ja eigentlich einfacher, als Merz es hat, weil er muss immer gucken, Männer, Frauen und vielleicht auch nicht alle so um die, keine Ahnung, was ist das Mindestalter bei diesen Vatikan-Sachen? Sie sollen nicht älter als 75 sein, aber mindestens 60, oder?
Nee, es gibt auch junge Diplomaten. Der Papst hat mittlerweile Bischöfe ernannt, die sind erst 40.
Ach
nee,
so.
Das geht.
Okay, gut.
Stimmt, Frauen kommen nicht so sehr in Frage. Er hat gerade schon wieder eine neue Dikasterienfrau ernannt. Da gibt es jemand Neues, die neue Chefin für das Sozialministerium sozusagen. Alles, das mit Entwicklungshilfe zu tun hat, ist kein Mann mehr, sondern eine Frau.
Also okay, das sehen wir als winzige Zeichen der Hoffnung. Oder vielleicht hört er uns ja auch. Vielleicht lernt er ja nur Deutsch, damit er unseren Podcast hören kann. Oder
könnte sein,
immer,
auf jeden Fall.
Dass wir immer diese Frauen fragen. Dann denkt er irgendwann, wenn man so ganz lange mit diesem Tropfen auf diesem Stein und so, nee, das war so ein anderes Bild. Aber dass wir das so langsam, naja, vielleicht überschätze ich uns.
Es geht voran, keine Angst. Also es gibt immer mehr Frauen. Einer von diesen Jobs, die betroffen sind, ist der Chef der Kongregation für die Heilig- und Seligsprechung.
Oh, ja, Heilig- und Seligsprechung, das ist bestimmt ganz wichtig, oder?
Genau, ich weiß, was du denkst, da geht es um Wunder. Stimmt, es geht um Wunder, das ist die einzige Behörde auf der ganzen Welt, die nach Wundern suchen muss.
Das ist ein geiler Job auch, oder? Ich möchte auch mal nach Wundern suchen.
Siehst du, und ich finde auch, ich kenne viele Ministerien, die ganz interessant sind. Es gibt Leute in Deutschland, die sagen, das Finanzministerium interessant.
Oh, nee.
Verteidigung,
noch schlimmer. Verkehrsminister wird gerade gedacht, nee, den haben sie jetzt gefunden in Deutschland. Ja, erzähl weiter.
Gut, Verkehrsminister muss sich dann um Autos und so kümmern, aber die Kongregation für Selig- und Heiligsprechung muss sich um Wunder kümmern. Die muss Wunder suchen auf der ganzen Welt. Ziemlich cool. Und da brauchen sie jetzt einen neuen Chef, weil der alte Chef in Rente geht, weil er hat die 75 Jahre erreicht. Jetzt würde man sagen, wen interessiert das? Selig- und Heiligsprechungskongregation, total langweilig, Banane. Aber nein, 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 der Job ist super heikel, weil es geht um einen Fall aus dem Jahr 2016. Mhm. Da wurde in Frankreich, in Rouen, ein katholischer Priester, Jacques Hamel, während eines Gottesdienstes von Extremisten des IS getötet.
Ach, ich erinnere mich ganz dunkel. Oh, das war so schrecklich, ja.
Der musste sich hinknien, sie haben ihm die Kehle durchgeschnitten, ein Gemeindemitglied musste das filmen. Und ich habe zufällig mit dem zuständigen Bischof, der kannte meine Bücher auf Französisch, mal auf der Straße in Rom, der kam, lief mir auf dem Petersplatz entgegen und sagte dann, wir haben also große Probleme, wir müssen über diese Selig- und Heiligsprechung reden. Wir würden gerne, dass der Selig- und Heilig gesprochen wird. Und das ist jetzt natürlich für den neuen Chef eine völlig heikle Geschichte. Jetzt stell dir das mal vor, du machst eine Seligsprechung von diesem Priester. 500.000 Menschen kommen auf den Petersplatz. 1 Million.
Ja, das kannst du gar nicht so absichern gegen den IS. Das kannst du gar nicht schaffen. Da würde ich niemals hingehen.
Siehst du, und dazu kommt noch was. Willst du Leute, die da hinkommen, überhaupt vor dem Petersplatz haben?
Nee, das würde ich ganz heimlich machen, wenn überhaupt. Ganz heimlich im Hinterkämmerchen würde ich denen dann heilig sprechen.
Das geht nicht. Für eine Selig- und Heiligsprechung brauchst du den Papst. Das muss der Papst machen und vor der Peterskirche. Deswegen ist dieser Job so wahnsinnig heikel.
Nee, er möchte ich nicht haben. Ich ziehe zurück, ich möchte den Job nicht.
Einer von den Leuten, die zurücktreten würden, ist der Schweizer Kardinal Koch. Das ist der Chef des sogenannten Einheitsrates. Das ist das Dikasterium für die Einheit der Christen. Der Mann ist betagt, war schwer krank, dass er gehen will, ist klar. Da stellt sich jetzt die Frage, will der Papst jemanden haben, der stark auf Ökumene setzt? Will er jemanden haben, der sagt, also wir müssen auch die Fehler der Vergangenheit einräumen? Brauchen wir jemanden, der ganz offen ist? Und was ganz besonders heikel ist, weil für den Einheitsrat arbeiten auch die Leute, die für den christlich-jüdischen Dialog zuständig sind.
Das ist ja gerade sehr komplex, möchte ich mal sagen, mit Israel.
Richtig, Heike, das ist das große Problem. Wenn du jetzt jemanden auf diesem Posten setzt, musst du ihm sagen, hör mal zu, mein Lieber, in deiner Behörde sitzt auch jemand, der muss sich um Israel kümmern, der muss sich um die ganze Thema Christen im Heiligen Land, das sind ja fast ausschließlich Palästinenser, Gaza, den Status von Jerusalem, Nazareth, Bethlehem, Pilgerfragen, Jordanien, verstehst du? Da erbst du ja ein Pulverfass.
Also, ich weiß gar nicht, was jetzt gerade schlimmer ist von diesen beiden Jobs. Pest oder Cholera.
Genau, deswegen sage ich ja, also das klingt immer so toll, lustig. Ach Gott, Einheitsrat, wer wird der Chef? Schetterkein, heilige Seligsprechungskommunikation. Was soll das? In Wirklichkeit sind die Jobs wirklich heikel.
Aber sag mal, wenn das jetzt so ist, dass er jetzt jemanden ernennt, also natürlich der Heilige Geist sagt ihm, wen er ernennen soll, und dann sagt derjenige, oh, da möchte ich, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, geht das?
Das gibt es, aber wie du ja mittlerweile längst weißt, in der katholischen Kirche gibt es ja das Gehorsamsgebot.
Darum.
Das ist ja nicht wie beim Kanzler, der fragt jemanden und sagt, möchtest du Verkehrsminister werden? Und
nee,
sagt,
danke nee. Schön. Schickt dann eine SMS, sagt, nö, hab ich mir anders überlegt.
Sondern wenn der Papst jetzt zu dem Kardinal sagt, du machst das, dann ist das ja ein Gehorsamsgebot. Dann muss der schon wirklich gute Gründe haben, zu sagen, also nee, weil die Kardinäle tragen ja Kardinalsrot, weil sie bereit sind, das Blut für die katholische Kirche zu vergießen.
Ich verstehe. Also da brauchst du schon einen guten Arzt, der dir noch ein gutes Rückenleiden nochmal aufschreibt.
Richtig. Also so einfach mit dem, nee, will ich nicht, ist das nicht, kommt aber vor, das betrifft aber fast immer Leute, die sagen, ich bin zu krank, ich kann das nicht, aber dass sie Nein sagen, wenn der Papst dich ruft, das ist sehr, sehr selten. Aber ich glaube, das Problem stellt sich wirklich fast nie. In der Regel ist es immer so, die Leute stehen in den Startlöchern und sagen, ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Und der Papst muss immer sagen, nee, du lieber nicht und du willst doch viel zu viel und du willst viel zu sehr und der muss dann ja auch so ein bisschen die Personalien überprüfen. Du kannst ja auch schlecht jemanden zum Chef machen, der sich um Israel kümmern muss und dann irgendwann mal stell dir mal vor, du machst jemanden, der wird Chef des Rates, des Einheitsrates, der auch zuständig ist für Israel und der war zufällig mal in einer Messe der Pius-Brüder, die stark antisemitisch sind. Dann werden die Israelis sagen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben.
Ja, und früher kam sowas ja alles nicht raus, aber heute in Zeiten von Social Media und so weiter und Presse und Internet, da kommt ja alles raus am Ende.
Richtig.
Deswegen dauert das auch so lange. Wir verstehen, Leo.
So leid es mir tut, ich würde jetzt wahnsinnig gerne weiter über lustige Besetzungen reden. Ich habe noch eine ganz tolle Geschichte dazu. Wir müssen jetzt endlich über Missionen reden, sonst gehen die Leute.
Das passt ja jetzt. Ja, die gehen ja nicht, aber das ist auf jeden Fall. Ja, wir haben ja in der einen Folge, da ging es noch um Fußball. Da ging es darum, dass ich gesagt habe, also so Religion auf dem Platz sehe ich so nicht. Also es ging mir vor allen Dingen um diesen einen, der jetzt in merkwürdigen Vereinen unterwegs war, und damit meine ich nicht Fußballvereinen, sondern so homophobes, frauenfeindliches Zeug unterstützt und dann aber groß seinen Glauben nach jedem Tor in die Menge schreien musste. Und da habe ich gesagt, das brauche ich auf dem Platz nicht. Kann ja jeder beten vorher, wie er will, und meinetwegen sich auch bekreuzen, brauche ich auf dem Platz nicht. Du hast gesagt, muss überall und so und missionieren und Gottes Wort und Jesus. Und wo wären wir denn heute, wenn Jesus nicht sein Wort verbreitet hätte und so? Deswegen ist Missionieren toll. Und ich dachte, wieso ist denn Missionieren toll? Weil Missionieren ist für mich auch natürlich kolonialisieren. So, und jetzt darfst du mal eben was dazu sagen, bitte.
Dann kriegtest erst du auf den Deckel von...
Ja, das kriege ich ja immer. Ja, und du auch. Hm?
Erst kriegtest du auf den Deckel von Anhängern und Anhängerinnen, die sagten also, was bildet sich die blöde Kuh da eigentlich ein, zu sagen, wie man darf Gott nicht zu Gottes, zu seinem Glauben stehen. Dann kriegte ich auf den Deckel von Herren, die sagten also, diese blöden Podcast, Vatikangeflüster, höre ich mir nie mehr an, weil also dieser Idiot, der faselt was von Missionieren, dabei haben die Leute umgebracht, aufgehängt, vergewaltigt, aufgeschlitzt.
Stimmt ja auch alles.
Und dann habe ich zu dir gesagt, ey, ich hätte nie gedacht, dass unsere Hörerinnen und Hörer so unter die Decke gehen, ausgerechnet bei diesem Thema. Weil ich hätte gedacht, Missionieren, ob das jetzt so wahnsinnig Leute noch interessiert, aber ganz offensichtlich...
Ja, doch, das finde ich schon. Also mich interessiert es auch durchaus, weil ich auch das immer ganz schwierig finde, jetzt auch in meiner Position, weil ich ja immer so ein bisschen durchhöre, auch bei dir manchmal, die katholische Kirche, eigentlich ist sie so die Religion, die schon irgendwie recht hat, ne? Und alles andere, so ihr komischen Protestanten und die und da und so. Und eigentlich sind wir doch diejenigen, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. So klingt es manchmal. Und da geht ja Missionieren schon los, weil man sollte doch einfach alle so stehen lassen, wie sie sind. Und man kann ja meinetwegen über seinen Glauben reden, aber doch nicht versuchen, andere zu überzeugen, weil man damit ja immer sagt, ich weiß es besser als du.
Ja, natürlich, der Hardliner würde jetzt sagen, also das, was du gerade gesagt hast, ist alles totaler Blödsinn, weil natürlich habt ihr Lutheraner euch von der echten, wahren Kirche abgespalten.
Ja, aber Gott, das ist denn was für eine Chuzpe zu sagen, das war die echte Kirche. Wer weiß denn, das kann ja niemand beweisen. Wir können Gott nicht beweisen, wir können den ganzen Kram mit dem Stellvertreter und der katholischen Kirche nicht beweisen. Da geht's ja schon los.
Also, der Hardliner würde sagen, Gott wollte eine Kirche gründen. Deswegen sagt er zu Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen, ich gebe dir die Schlüssel des Himmels. Deswegen sind die Nachfolger von Petrus, also die Päpste, die Chefs einer Kirche, die Gott gegründet hat. Jetzt gibt es aber fiese Leute wie Martin Luther, die gesagt haben, wir spielen nicht mehr mit. Deswegen sagt der Katholik, also seid ihr ja weggegangen. Deswegen,
ja, aber es geht ja nicht nur um Martin Luther und so. Das Problem verstehe ich ja noch. Aber was ist denn mit den Juden? Was ist denn mit den Moslems? Was ist denn mit den Buddhisten, den Hinduisten? Sagt dann die katholische Kirche auch, ne, also was ihr euch ausgedacht habt, ist alles Quatsch. Nur mit uns hat Gott gesprochen und wir sind die Richtigen?
Also im Zweiten Vatikanischen Konzil haben die Vatikan-Jungs zum ersten Mal gesagt, also dass wir immer gesagt haben, Gott wollte nur mit uns reden, mit keinem anderen, ist vielleicht doch nicht so ganz richtig.
Genau, das haben wir mal besprochen. Das fand ich ja auch einen guten Move, sag ich mal.
Die haben gesagt, also die haben sich dann so weit hinreißen lassen, zu sagen, in anderen Religionen sei auch Samen der Weisheit Gottes, also auch so ein bisschen was war. Aber das Thema ist, glaube ich, das, was die Menschen so aufregt, ist die Geschichte der gewaltsamen Missionierungen, die es in der Geschichte der Kirche gegeben hat. Ich glaube, das ist das, was die Leute so aufbringt. Und deswegen ist dieser Papst ja auch so spannend. Weil der ist ja Missionar. Aber der war ja, haben wir schon mal drüber geredet, nicht Missionar irgendwo, sondern ausgerechnet in einer Gegend, wo die Brutalität der Missionierung jedes Maß überstiegen hat. Das war ja schlimmer als in Afrika oder in Asien. Das Abmetzeln der indigenen Urbevölkerung Lateinamerikas war ja ein Massaker ohnegleichen. Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Die wirklich bräuchten wir jetzt 10 Serien, um darüber zu reden, was da alles passiert ist.
Ja, was mit den Menschen passiert ist, was mit Kindern passiert ist, was mit der kulturellen Vielfalt, die es dort gab, passiert ist. Es ist ja alles weggemetzelt worden letztendlich, um zu sagen, ihr seid jetzt mal alle katholisch.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem großen Widerspruch in der Geschichte. Welcher ist der wichtigste, größte katholische Kontinent auf der Welt? Nicht Europa, sondern die Amerika. Das Komische an der Geschichte ist, all das, was die Brutalität des Vorgehens der sogenannten Missionare, das waren ja in der Regel Militärs, die Priester hatten, die in ihrem Gefolge waren. Diese Brutalität ist ja unbestritten. Richtig ist aber auch, dass die katholischsten Länder, die es überhaupt auf der Welt gibt, die sind, in denen die Missionare am schlimmsten gewütet haben.
Ja, das heißt, die haben alles kaputt gemacht und ganze Arbeit geleistet. Dann wurde das übernommen und dann, wenn das mal so eine Religion über Generationen übernommen wird, dann kann sie sich da etablieren, oder nicht?
Ja, aber es ist doch im Grunde ein riesiger Widerspruch. Also du bist jetzt ein Indigener in Peru. Oder
ja gut, aber die Generation heute, jetzt unsere Generation, die in Südamerika lebt, die erinnert sich ja nicht persönlich an die Missionierung, wie sie damals stattgefunden hat, sondern hat seit zig Generationen mitbekommen, wir sind alle katholisch. Und wenn du nicht katholisch bist und nicht beichtest und irgendwelche Sünden begehst, dann kommst du in die Hölle. Und das glauben die ja so doll. Warum sollten die sich denn jetzt auf die ihre Ursprünge berufen?
Ja, aber der Widerspruch ist doch, die sogenannten Conquistadores, also diese Militärs aus Spanien, gehen sehr brutal vor und haben in ihrem Gefolge Missionare. Jetzt würde man doch denken, nach den Massakern, die angerichtet haben, dass die Indigenen, die das überlebt und sich zurückgezogen haben, sagt man zu, okay Jungs, ihr habt uns niedergemacht, umgebracht, vergewaltigt, um uns irgendeinen Glauben aufzuoktroyieren. Eine Freiheit könnt ihr uns nicht nehmen. Wir werden diesen ganzen Müll nicht glauben. Aber genau das tritt nicht ein, komischerweise.
Es gibt ja sicherlich noch welche, die nicht katholisch geworden sind.
Aber komischerweise ist diese Christianisierung Lateinamerikas sehr schnell. Also es gibt durch diesen indigenen Heiligen Juan Diego schon im 16. Jahrhundert massive indigene Völker, die alle christlich werden. Bis heute ist das, glaube ich, jedem Wissenschaftler, der damit zu tun hatte, ein Rätsel, weil sie immer wieder sagen werden, wie war das möglich? Denn zumindest beim modernen oder im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, als diese Völker langsam auch sich in moderne Staaten entwickelten. Ich weiß, eines der letzten Länder der Welt, die Sklaverei abgeschafft haben, war Brasilien. Aber spätestens im 20. Jahrhundert hätte es ja eine Bewegung geben können, wo man sagen könnte, hört mal zu, wir kennen unsere Geschichte, unsere indigenen Wurzeln und alles das, was die katholische Kirche gebracht hat, das war jetzt nicht so toll. Komischerweise, jetzt würde man sagen, na gut, deswegen spielt die katholische Kirche in diesen Ländern nicht so eine große Rolle. Nur 10% katholisch, 20% katholisch, 30% katholisch. In Brasilien waren es 100%. Dieses Land war super, super katholisch.
Wie erklärst du dir das? Also ich könnte jetzt, wenn ich böse wäre, bin ich natürlich überhaupt nicht, würde ich sagen, da hat die katholische Kirche mit der ganzen Angst, die sie den Menschen ja auch einredet, mit du wirst schon als Sünder geboren und so, solche Arbeit geleistet, dass sie sich gar nicht was anderes getraut haben mehr, als sie da erstmal drin waren. Was sagst du?
Ich war ganz oft mit den Päpsten in Lateinamerika. Ich war in den lateinamerikanischen großen Wallfahrtsorten in Mexiko, in Aparecida in Brasilien. Also ich kenne das ganz gut. Ich kenne diese indigenen Prozessionen. Das ist, wenn du das sehen würdest, du würdest ausrasten. Also in diesem Heiligtum in Mexiko siehst du schon viele Kilometer, bevor die Indigenen das Heiligtum erreichen, Menschen, die mit völlig blutigen Knien auf der Erde je Meter für Meter sich diesem Heiligtum nähern. Du siehst Leute, die sichtlich schwer verletzt sind, davon abzubringen, weiter auf der Erde sich diesem Heiligtum zu nähern. Also du fragst dich die ganze Zeit, was ist in diese Menschen gefahren, die ganz andere kulturelle Wurzeln hatten, die das längst wissen müssten, dass sie andere kulturelle Wurzeln haben. Was ist passiert, dass sie auf so eine, ja, ich würde sagen, extreme Art und Weise katholisch geworden sind? Es hat natürlich damit zu tun, dass dieser berühmte Juan Diego ein Heiliger, der ein Indigener war, ganz früh von der katholischen Kirche propagiert worden ist. Also dieser Juan Diego gilt als einer der wichtigsten Heiligen der Welt, kann man gar nicht anders sagen. Also der ist ganz zentral bei der Christianisierung Lateinamerikas. Dennoch stehe ich genauso wie du eigentlich fassungslos davor und sage, ich könnte das super gut verstehen, wenn in Lateinamerika eine Bewegung geboren worden wäre, die gesagt hätte, also die haben uns ausgebeutet, die haben uns jeden denkbaren Schaden zugefügt und dann wollen wir wenigstens nichts mit ihrem Glauben zu tun haben, aber genau das ist nicht passiert. Und komischerweise ist das in Asien ganz anders. In Asien hat es massive Eingriffe gegeben der katholischen Kirche in ganz vielen Ländern mit ganz vielen Versuchen, aber eine Missionierung Asiens ist nie gelungen. Also die Zahl der Anteil der Katholiken in Indien, in weiten Teilen Asiens, also es gibt ganz wenige Ausnahmen, die von den Portugiesen besetzten Philippinen sind eine Ausnahme, aber es gibt ganz viele weite Teile Asiens, da hat die katholische Kirche nie eine große Rolle gespielt. Da waren es immer Minderheiten von wenigen Prozent. In Amerika war es anders. Komischerweise, und das ist etwas, was, glaube ich, nie jemand verstehen wird, ist diese brutale Missionierung ausgerechnet in Lateinamerika hat zu einem der katholischsten Länder der Welt geführt, während es in Ländern wie in Asien, wo die Missionierungsversuche viel sanfter waren, also zum Beispiel, es gibt einen ganz berühmten chinesischen, also einen Italiener, der nach Peking gekommen ist und dort ein ganz berühmter Wissenschaftler war, Pater Ricci, der hat auf sich als Chinese gekleidet, hat gesagt, wir müssen Respekt vor den Kulturen haben. Das ist eine ganz große Kultur, zu der wir gekommen sind. Wir dürfen da nichts aufoktroyieren. Da hat man einen ganz vorsichtigen Versuch gemacht, den eigenen Glauben einfach nur zu präsentieren. Und das war weit weniger erfolgreich. Also,
aber würdest du denn sagen, das wäre die in Anführungszeichen richtige Art der Missionierung für dich, dass man den Glauben einfach präsentiert und dann sozusagen das Angebot macht? Oder wie siehst du, weil du hast ja auch gesagt in der Folge, so nach dem Motto, ja, natürlich muss ich das Wort von Jesus weitergeben und so weiter und so fort. Und wie siehst du denn die richtige Art und Weise der Missionierung? Ich weiß ja, die katholische Kirche hat dazu einiges verfasst und sieht das nicht mehr so wie früher. Aber was denkst du denn? Weil du kamst mir in der Folge, kamst du mir wirklich so vor nach dem Motto, eigentlich muss ich dich auch noch rüberkriegen hier zur katholischen Kirche.
Also das werde ich natürlich weiterhin versuchen, Heike, ganz klar.
Siehst du das also? Du versuchst mich zu missionieren, was ja bedeutet,
also ich versuche dich
dass
doch nur
du
zu überzeugen.
Meinen Glauben oder Nicht-Glauben oder was auch immer entwertest und deinen als besser ansiehst, oder?
Nein, jetzt mal ganz ohne Scheiß, das sehe ich natürlich nicht so. Ich bin jemand, wie viele in der katholischen Kirche, die sagen, eine der wichtigsten Reformer der katholischen Kirche war Martin Luther. Ohne diese Reform wäre diese Kirche noch in viel schlimmeres Fahrwasser geraten. Also ich glaube, das ist auch Konsens mittlerweile. Jeder Theologe, der ein bisschen was von der Geschichte versteht, wird sagen, ohne diese Reform, diese Reform hat auch, das war aber auch eine große Schuld von uns beiden, von den Lutherern, von den Lutheranern, von den Evangelischen, als auch von den Katholischen, dass es zu Religionskriegen gekommen ist, natürlich. Aber richtig ist, diese Reform war, weil Martin Luther ein sehr kluger Mann war. Klar, gibt es keinen Zweifel.
Ich bin aber trotzdem, muss ich wieder einmal sagen, ich bin jetzt keine Luther-Anhängerin, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ne? Also
gut.
Von daher müsstest du mich nochmal ganz neu ins Boot holen.
Ja, das schaffen wir schon.
Also. Siehst du, da ist es wieder.
Ich wollte ja nur sagen,
merkt ihr das
also,
da draußen?
Ich will ja nur sagen, dieser Satz von Jesus von Nazareth, geht hinaus in alle Welt und verkündet mein Wort. Das war ja keine dumme Idee. Wenn man daran glaubt, nochmal von vorne, für alle, die es zum Mitschreiben, wenn man daran glaubt, niemand wird dazu gezwungen, daran zu glauben, aber wenn man daran glaubt, ist die Botschaft zu sagen, es gibt ein ewiges Leben. Und es gibt die Botschaft, die heißt, selig sind die, die barmherzig sind und selig sind die, die Frieden stiften. Und das möchte ich allen sagen. Ich finde das völlig richtig. Ich würde das auch Leuten sagen, die es nicht hören wollen. Die würden dann zu mir sagen, Hals, Maul. Und dann...
Ja, also barmherzig und Frieden bin ich voll dabei. Also da unterstreiche ich beides, ja.
Genau, und deswegen finde ich, wenn der gute Mann aus Nazareth diese Sachen gesagt hat, finde ich, sollte man sie auch weiter sagen. Ich verstehe.
Ja, aber er sagt ja nur, verkünde mein Wort. Das heißt ja nur, erzählt meine Geschichten weiter. Heißt ja nicht, überzeuge andere von meiner Meinung.
Richtig, das ist auch der springende Punkt. Schon Papst Franziskus hat ganz klar festgestellt, das, was du gerade sagst, nennt man im Fachbegriff Proselytismus, Seelenräuberei. Also das Überzeugen, jemanden rüberholen, das ist verboten. Keiner darf das, keiner sollte das tun und es ist auch idiotisch. Also das ist übrigens ein sehr strenges Gesetz auch in Israel. Du kannst, das ist für die katholische Kirche dort auch nicht unwichtig, du kannst nicht versuchen, mit unlauteren Mitteln jemand, der jüdisch Glaubens ist, von seinem Glauben abzubringen.
Und die Juden wiederum, dort gibt es das ja gar nicht, das Missionieren. Das schrieb mir ein Hörer noch im Vorfeld der Folge, dass er das ganz interessant findet, dass die Juden ja gar nicht versuchen, andere davon zu überzeugen, weil das wird ja durch dieses Geburtsrecht oder wie auch immer man das nennt, weitergegeben. Er fragte dann sich auch, ob das ein Grund für den Antisemitismus sei. Da komme ich nicht so ganz mit. Verstehst du das? Ich gucke sonst noch mal in die Mail rein.
Also Antisemitismus müssten wir eine eigene Folge machen. Das hat so alte Wurzeln. Abgesehen davon, dass die Leute verwechseln immer Antisemitismus und Antijudaismus, also das, was man gegen Juden hat. Antijudaismus gibt es schon in der Bibel. Das ist lass uns da mal ein ganzes Thema drüber machen, weil das kann man nicht so streifen. Ich finde die Vorstellung, dass Leute, die an etwas glauben, dazu stehen, woran sie glauben, ganz wichtig. Wenn jemand wie Bonhoeffer, der von den Nazis umgebracht werden soll, schreibt, von guten Mächten wunderbar
gehalten oder wie es heißt.
Behütet, von guten Kräften wunderbar behütet.
Ja.
Das ist ein Satz, der trägt mich durch mein Leben. Ich finde es wunderbar, dass er das gesagt hat.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es völlig richtig und heute mittlerweile völlig unbestritten, den Versuch der Seelenräuberei, das gibt es. Es gibt es vor allem auch in Lateinamerika. Es gibt es von verschiedenen Kirchen, die sagen, wir bieten Bargeld, wenn du zu uns kommst. Wir bieten Jobs, wenn du zu uns kommst. Sowas existiert. Das hat es auch auf katholischer Seite gegeben. Aber ich weiß, dass das in den meisten Teilen der Welt sich längst überholt hat. Richtig ist aber, das verstehe ich auch, es gibt so eine Art versteckten Proselytismus und ich weiß, dass viele Menschen dagegen protestieren. Damit ist gemeint, es gibt ganz simpel in vielen Ländern dieser Welt Schulen, Krankenhäuser, die von Konfessionen betrieben werden. Also der Vatikan betreibt mehr Schulen und Universitäten, als es in Europa Schulen und Universitäten gibt. Oh, das darf man nicht vergessen.
Das war mir nicht so klar.
Das ist ein riesiges Bildungswesen. Und es gibt jetzt Kritiker, die sagen, wenn mein Kind mit 7 Jahren, 6 Jahren als Muslime oder Hindu in eine katholische Kirche kommt, in eine katholische Schule kommt, macht dort Abitur, dann kommt er sehr wahrscheinlich als Muslime und Hindu nicht mehr aus der Schule, sondern als Christ raus. Mhm. Es gibt Länder, in denen die von der Kirche betriebenen Schulen so gut sind, dass viele Leute, kennst du von Deutschland auch, da gibt es Wartelisten, Leute versuchen, die in diese Schulen zu bekommen. Klar. Und dann gibt es Leute, die sagen, konfessionelle Schulen und Krankenhäuser sind prinzipiell problematisch. Ich finde das nicht. Ich finde, dass konfessionelle Schulen und Krankenhäuser eine Berechtigung haben und jeder ist ja frei, dorthin zu gehen oder es zu lassen.
Bei Krankenhäusern ist natürlich so eine Sache, wenn jetzt jemand zum Beispiel, es gab ja auch schon Fälle von schwangeren Frauen, wo die Schwangerschaft in Gefahr war und sie begeben sich ins nächstgelegene Krankenhaus, dann ist es ein katholisches Krankenhaus und man müsste aus Schutz des Kindes, aus Schutz der Mutter eigentlich das Kind sozusagen das Leben des Kindes beenden, damit die Mutter überlebt und dann heißt aber, wir sind ein katholisches Krankenhaus und wir sind gegen Abtreibung und dann wird die Mutter weitergeschickt und am Ende stirbt sie. Das sind so Themen, das sind natürlich Einzelfälle, aber wenn der katholische Glauben da über der Medizin steht, da müsste man nochmal extra diskutieren, aber das ist jetzt ein Fass, wenn wir das hier aufmachen. Gut.
Nee, aber ich bin da ganz bei dir. Es gibt mehrere Punkte, wo ich denke, das betrifft Krankenhäuser, das stimmt, es betrifft aber auch konfessionelle Arbeitgeber. Haben wir schon mal drüber gesprochen, Menschen, die in einem Sekretariat arbeiten oder die einen Job machen, wie auch immer, und die dann ihren Job verlieren, weil sie nicht zu ihrem Arbeitgeber stehen. Da gibt es Arbeitsgerichtsurteile, die sagen, okay, wenn du für Porsche arbeitest, erzählst aber hintenrum, dass diese Autos alle ganz schrecklich sind, dann kann der Arbeitgeber sagen, also der boykottiert seinen eigenen Job, wollen wir nicht. Jetzt sagen die Kirchen, das ist bei uns genauso. Wenn jemand zu dieser Sache nicht steht, soll er auch bitte woanders arbeiten.
Na gut, das geht ja weiter, wenn jemand sagt, ich muss mich jetzt scheiden lassen, weil mein Mann gewalttätig ist und dann sagt aber der katholische Arbeitgeber, das geht nicht, dann wird es kompliziert. Aber nach allem, was ich von unserer Hörerschaft, habe ich auch damals viel Post zu bekommen zu dem Thema, die schreiben schon auch von sehr guten katholischen Arbeitgebern, die sehr offen sind und sehr flexibel und dass das nicht so eine Rolle spielt. Ich glaube, in Deutschland sind wir da einigermaßen weit, war jetzt mein Eindruck.
Ja, das hat sich sehr verändert. Ich habe in meiner Familie noch viele Beispiele, wo Verwandte von mir, Cousinen, sich dann doch entscheiden mussten zu heiraten, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollten, weil sie sonst ihren Job losgeworden wären. Das ist richtig. Also deswegen denke ich, das ist ein weites Feld. Aber sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob es beim Missionieren jetzt sozusagen 0-0 oder 1-1 zwischen uns beiden steht.
Wir kriegen auf jeden Fall beide wieder auf den Deckel. Das können wir festhalten.
Das glaube ich auch. Aber ich hab jetzt das... Ich meine, das Problem ist natürlich auch, vielleicht sollten wir mal so ein Special machen, in dem wir darüber reden, weil das ist eine so lange Geschichte, ein so weites Feld. Das war für diesen Planeten Erde auch so wichtig. Es hat so viele verschiedene Facetten gegeben. Deswegen kann man das eigentlich in 10 Minuten relativ schlecht runterbrechen. Ja. Aber richtig ist, die Position ist schon klar. Es ist eine frohe Botschaft. Und Menschen, die das missbraucht haben, hat es zu Tausenden, Hunderttausenden gegeben, die viel Unheil in dieser Welt angerichtet haben. Das ohne jeden Zweifel.
Also ich würde da lieber sagen, seid barmherzig, auch die da draußen, barmherzig miteinander, zu uns auch gerne mal. Und da würde ich mich da eher Jesus in dem Moment anschließen. Barmherzig sein und Frieden stiften. Wie wäre das denn? Das wollen wir doch eigentlich auch. Eigentlich wollen wir ja nichts anderes durch unseren Podcast als auch Frieden stiften, oder? Zwischen diesen, in Anführungszeichen, Parteien. Ja, was hast du gerade?
Du hast gerade gesagt, du willst dich Jesus anschließen.
Das ja, kannst du mal sehen. Ja, super, oder? aber nur zitatmäßig. Ich habe überhaupt nichts gegen Jesus, dass wir das klar machen. Ich glaube, Jesus ist mir lieber als die katholische Kirche in vielen Punkten.
Das ist ja eine nicht ganz seltene
Botschaft.
Das ist keine nicht ganz seltene Haltung. Aber jetzt müssen wir schon langsam leider zum Schluss kommen. Eigentlich sind wir mit dem Missionieren noch nicht fertig. Also ja, ich habe viele Missionare kennengelernt in meinem Leben. Und manche waren wirklich beeindruckend. Also ich kann mich an Missionare erinnern, von da habe ich die einfach durch ihr täglich, also weißt du, ich habe mich ja auch immer, es hat mich auch immer fasziniert. Das waren Menschen in der Regel auch mit einem sehr hohen Bildungsgrad, die dann wirklich mitten in den Busch gegangen sind, irgendwo am Ende der Welt und die dann erzählt haben, also ich habe gesagt, dann erzählen Sie doch mal, wie ist denn das so? Dann tauchte ich da auf und da waren Menschen, die lebten in einer Hütte und die hatten also von Christus keine Ahnung und hatten überhaupt keine Ahnung, was ich da sollte und was ich da machen musste. Und dann haben die mir erzählt, wie die angefangen haben, dann Vertrauen aufzubauen. Und das meiste, das Interessanteste daran war, dass sie sich an diese Lebensweit gewöhnen mussten. Also ich kenne mich an Missionare erinnern, die erzählten, dass sie Dinge im Amazonasgebiet trinken mussten, die sie echt nicht hätten trinken wollen. Dass sie da Dinge essen mussten, die sie definitiv nicht hatten essen wollen.
Und Augen auf bei der Berufswahl, würde ich mal sagen. Wer Missionar wird, der sollte vielleicht mal vorher so einen kleinen Ratgeber lesen. Ja, aber die Frage ist, gab es denn auch schon Missionare, die irgendwo hingegangen sind und anschließend gesagt haben, ach, irgendwie haben die Indigenen mich jetzt auch ganz schön überzeugt mit ihrer Lebensweise. Ich glaube, dieser ganze Bohai hier in meinem Verein, das ist ganz schön anstrengend. Ich bleib mal hier. Und ja, gab es auch schon?
Ja, es gibt also eines dieser berühmtesten Beispiele ist dieser Missionar, der, wie gesagt, in China gelebt hat, Pater Ricci. Der hat also sich wirklich zu einer Art Chinesen entwickelt und der hat was total Spannendes gemacht. Zu dem Zeitpunkt war, das war noch ein Kaiserreich, zu diesem Zeitpunkt gab es in China noch nicht so gute Karten wie in Europa. Mhm. Und der hat also angefangen, Karten mitzubringen, auch an den Kaiserhof in Beijing, in Peking, hat gesagt, also die Welt sieht so aus, also Amerika, Afrika. Und der Kaiser war da ganz sauer. Und kommst du drauf, warum der sauer war?
Nö.
Nein, ich sag's dir. Der hat gesagt, diese Karten sind ja alle ganz schrecklich, weil China ist ja ganz weit rechts.
Ach so.
Am Ende der Welt.
Ist gar nicht der Mittelpunkt der Welt, so wie damals mit der Sonne und der Erde und Galileo Galilei. Ja,
genau,
okay.
Der hat gesagt, also wenn es schon so eine Weltkarte gibt, ist in der Mitte Beijing, Peking. Und der hat dann Karten angefertigt, in der ist China genau in der Mitte. Mhm. Und links ist also Europa, Afrika und rechts ist also Ozean und Amerika. Und das fanden sie dann super und haben gesagt, also jetzt kommen wir so langsam zueinander. Und er war aber auch der Erste, der gesagt hat, also es gibt nicht so etwas wie ein Überstülpen einer Kultur, sondern der Witz ist, wir müssen voneinander lernen. Wir müssen uns auch öffnen für diese Kultur. Wir müssen mal lernen, was die alles schon erreicht haben. Und das war ganz interessant. Er hat gesagt, es gibt viele Ansätze in der chinesischen Gesellschaft, die schon sehr christlich sind. Und statt zu sagen, das muss jetzt alles weg und wir brauchen was ganz Neues, muss man mal sagen, hört euch doch einfach einmal an, wie wir das machen und seht auch unsere Fehler. Mhm. Weil nur, es gibt ein Beispiel, das hat mir mal Kardinal Kaspar erzählt, das hat mich immer sehr beeindruckt. Das ist ein sehr übler Vorwurf an die Christen, der ist leider wahr. Es hat in der kompletten Antike, also in der Zeit der Römer, das ganz normale Prinzip der Freigelassenen gegeben. Das zeige ich dir sehr, sehr gerne mal in Rom. Das ist eine meiner Lieblingstouren, die es in Rom gibt. Mhm. Diese Gräber, die Friedhöfe, wo also Freigelassene, die lange Sklaven waren, die haben dann zum Teil Industrien aufgebaut, hatten große Betriebe, hatten Riesenfamilien mit vielen Angestellten, sind zum Teil sehr, sehr reich geworden, waren aber ehemalige Sklaven und waren sogenannte Libertes, also Freigelassene, wurden Besitzer. Der Sklaverei bist du ja Besitzer des Sklavens, nach 10, 15, 20 Jahren gesagt hat, so, du hast jetzt hier so lange für mich gearbeitet, jetzt ist Schluss, ich lasse dich frei. Das hat es in der christlichen Sklaverei, die sehr länger gedauert hat als die antike Sklaverei, nie gegeben. Nie haben die der Barmherzigkeit verpflichteten Christen dieses Prinzip des Freigelassenen, weder in Amerika, wie du weißt, gab es viel Sklaverei, vor allem in den südlichen Teilen der USA, aber natürlich auch in Lateinamerika. Aber diese barmherzige Idee des Libertes, des Freigelassenen, hat es nie gegeben.
Ah, okay. Weißt du was? Ich lasse dich jetzt frei. Okay. Oder du mich, je nachdem.
Ich freue mich auf
heiß.
Nächste Woche.
Ach, ich mich auch. Wie bekloppt.
Nächste Woche dreht sich das Personalkarussell mit dem Papst weiter und da spekulieren wir über die anderen, die jetzt rausfliegen werden und über die haben wir noch gar nicht geredet. Die warten schon darauf, dass sie jetzt, die sitzen alle in den Startlöchern und sagen, jetzt komm ich.
Na, ich bin gespannt, wie der Heilige Geist entscheidet.
Tschüss doch. Super. Hm,
ich freue mich. Bis nächste Woche.
Mach's gut, meine Liebe.
Du auch.
Tschüss.
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 Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion: Kerstin Englisch. Ton und Schnitt: Valentin Röwenstrunk.
Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.